Im dritten Teil der Sendereihe Kolonialismuskritik vor Ort, Freiburg postkolonial, beschäftigen wir uns mit der Kolonie Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia. Im Studio begrüßen wir Professor Reinhard Kössler. Er hat sich intensiv mit der Frage befasst, wie heute mit den Folgen des deutschen Kolonialismus in Namibia und Deutschland umgegangen wird.
'1883 erwarb der Bremer Kaufmann Lüderitz die ersten Gebiete an der südwestafrikanischen Atlantikküste. Diese Erwerbungen standen bereits unter dem Stern des Betrugs. 1884 wurden sie vom Deutschen Reich offiziell zum Schutzgebiet deklariert. Ab da wurden die Territorien mittels einer Politik des Teile und Herrsche immer weiter ausgedehnt. Eine wichtige Rolle spielte dabei der spätere Gouverneur der Kolonie, Theodor Leutwein, auf den wir später noch zu sprechen kommen. Mitte Januar 1904 brach der Aufstand der Herero aus. Die Weißen in Südwestafrika, wie in Deutschland, waren sich zunächst unklar über die Beweggründe und das Ausmaß des Aufstands.
Herr Kössler, können Sie uns kurz schildern, was die Gründe für den Krieg der Herero waren und warum die Deutschen so überrascht waren?
Die Forschung ist sich nicht ganz einig im Moment, aus welchen Gründen der Krieg nun tatsächlich angefangen hat. Aber die Gründe, warum es Widerstand gegeben hat, die sind ziemlich deutlich. Man muss sich ja vorstellen, es hat in diesem Land ein Jahrzehnt lang Kriege gegeben gegen alle möglichen aufständischen Gruppen in Zentral- und Südnamibia. Die wurden enteignet, die wurden in Lager gesperrt und ihre Führer hingerichtet. Den Herero ging es nun deswegen kurz nach 1900 besonders schlecht, weil sie einerseits immer mehr Land an die deutschen Siedler verloren haben, andererseits sich bei Händlern verschuldet haben, die umherzogen und Waren gegen Kredit verkauft haben und dann wieder als Bezahlung Land und auch Vieh beansprucht haben. Schließlich wurde die Krise verschärft, zweifellos durch die Rinderpest, die viele Herden um 1900 dezimiert hatte. Nun weiß man im Moment auch nicht ganz genau, ob die Herero wirklich angefangen haben oder ob nicht ein Stationskommandant nervös überreagiert hat und geglaubt hat, es wäre zu einem solchen Krieg gekommen, aus solchen Aufstand gekommen schon. Jedenfalls, Gouverneur Leutwein war tief im Süden, weil bereits die Bondelswarts sich gewehrt hatten, es einen Aufstand gegeben hatte. Deswegen kann man auch sagen, dass einfach Anfang 1904 die Situation recht günstig war.
Manche Kolonialfreunde hatten den Mangel einer planmäßigen Besiedlung als schwersten Fehler der Verwaltung unter Gouverneur Leutwein bezeichnet. Auch ein lange in Südwestafrika lebender Deutscher richtete sich bald in einem Brief an die deutsche Presse. Darin forderte er 1000 Soldaten, um den Aufstand niederzuschlagen und ein für alle Mal Ruhe herzustellen. Dies sollten Leute vom Lande sein, die bereit seien, sich gleich danach als Farmer anzusiedeln. Die Freiburger Zeitung gab wieder.
Das Land für diese Militäransiedler könnte aus den Territorien der aufständischen Eingeborenen genommen werden, wodurch die Eingeborenenreservationen gleichzeitig eine wohltätige Verkleinerung erfahren würden. Der Kolonie würde geholfen sein und Deutschland doch noch Freude an seiner überseeischen Provinz erleben, für die es jetzt leider nur zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben übrig hat.
Es ist auffällig, dass das Interesse an Landwegnahme bereits ganz zu Anfang geäußert wurde. Denn später wurde die völlige Enteignung der Herero anders besprochen. In der einsetzenden Debatte um die Entschädigung der betroffenen Siedler bezog die Freiburger Zeitung Mitte Februar 1904 krass Stellung.
Kein Heller aus unseren Taschen, sondern Ersatz mit Zins und Zinseszins aus den Beständen der Hereros, die zu dem Ende völlig eingekreist und niedergebrochen werden müssen.
Die Kriegsstimmung strahlte auch in die Bevölkerung aus. Der Freiburger Turnverein führte am Fasnachtsmontag in der städtischen Festhalle ein Stück namens Unerwartetes aus Afrika, Originalkriegsspiele der Bantu-Neger, mit Keule und Geheule auf, in der Bondelswarts und Hereros verhöhnt wurden.
Herr Kössler, Das Deutsche Reich entschloss sich dazu, sowohl die Siedler zu entschädigen, als auch die Herero, wie von der Freiburger Zeitung verlangt, völlig einzukreisen und niederzubrechen. Tausende Freiwillige meldeten sich zur Schutztruppe und wurden per Woermann-Dampfer verschickt. General von Trotha wurde zum Kommandeur der Schutztruppe ernannt, weil ihm aus früheren Kolonialkriegen bereits der Ruf des Skrupellosen vorausging. Von ihm wurde ein härteres Durchgreifen als von Leutwein erwartet. Im August 1904 kam es zur Entscheidungsschlacht am Waterberg. Können Sie uns erzählen, was dort passierte und wie es danach weiterging?
Die Herero hatten sich am Waterberg versammelt, das heißt also nicht nur Krieger, sondern auch alle Familien mit ihren Herden. Es war eine große Ansammlung von Menschen. Von Trotha hat die Entscheidungsschlacht hier gesucht und man kann wohl annehmen, die Herero haben sich zunächst mal dieser Entscheidungsschlacht gestellt. Es war von Trothas Plan, die Herero einzukesseln und zu vernichten. Er hat das nicht durchführen können. Heute ist auch hier wieder die Forschung sehr uneins, ob nicht im Grunde genommen die Schlacht am Waterberg mindestens unentschieden ausgegangen war. Die Einkesselung, der Kessel hat nicht funktioniert. Gegen Osten sind die Herero ausgewichen. Auch das wird zum Teil der Strategie von Trothas zugeschrieben, denn im Osten ist die wasserlose Omahicke-Steppe, in die dann die deutsche Schutztruppe die fliehenden Herero verfolgt hat. Sie haben sie versucht, wieder zum Kampf zu stellen. Die Herero sind immer weiter in die Steppe geflüchtet. Die Deutschen haben Wasserlöcher vergiftet. Auf dem Weg ständig nicht nur Krieger, sondern eben auch Frauen und Kinder und Alte niedergemacht. Das Ganze entsprach bereits der Vorstellung von Trothas, die er noch, als er auf dem Schiff in Richtung Namibia unterwegs war, ganz klar geäußert hatte, es gäbe hier einen Rassenkrieg und es müsste mit Strömen von Blut den Schwarzen mindestens beigebracht werden, wer die Herren im Land seien. Nun, es kam noch stärker, weil von Trotha am 2. Oktober 1904 seine berühmte Vernichtungsproklamation erlassen hat, in der er ausdrücklich die Herero für vogelfrei erklärt hat und befohlen hat, dass auf alle geschossen werden sollten, die sich noch auf deutschem Gebiet befinden. Das ist kurz darauf qualifiziert worden. Es wurde nämlich den Soldaten befohlen, über die Köpfe von Frauen und Kindern hinwegzuschießen und sie in die Omahicke zurückzutreiben. Eine zynische Abmilderung, wenn man bedenkt, dass sie dort dem sicheren Tod durch Hunger und Verdursten ausgeliefert waren.
Was passierte denn mit den überlebenden Herero, die bereits gefangen waren? Also die dann nicht in die Omahicke-Wüste abgedrängt wurden, damit sie verhungerten oder verdursten, sondern die man bereits in der Gewalt hatte?
Die Gefangenen und später, also nach der Revision dieser ausdrücklichen Vernichtungsstrategie, auch diejenigen, die von den Missionaren in Auffanglagern zusammengefasst wurden, wurden in Konzentrationslager gesteckt und zwar auch wiederum nicht nur Krieger, sondern Frauen, Kinder, Alte, alle. Sie wurden dort zur Zwangsarbeit gezwungen, die Frauen zur Prostitution oder willkürlich von weißen Männern in Anspruch genommen. Es sind sehr viele Menschen gestorben, vor allen Dingen in den Konzentrationslagern an der Küste, wo das feuchte und kalte Klima tödlich war. Und es ist dann später zu einem Regime gekommen, in dem die Herero und nachher werden wir noch kurz darauf eingehen, auch die Nama ihres Landes enteignet wurden, ihnen Großviehbesitz verboten wurden und sie in einem systematischen System der Zwangsarbeit und Arbeitspflicht strenger Kontrolle unterworfen waren, unter anderem auch dadurch, dass sie gezwungen wurden, sogenannte Passmarken um den Hals zu tragen, die sofort Ausschluss darüber gaben, und bei wem sie arbeiteten und so, dass Weiße sie einfach willkürlich kontrollieren und gegebenenfalls dann der Polizei übergeben konnten.
Gegen Ende 1904, als die Herero eben weitestgehend besiegt waren, erhoben sich die Nama. Dies kam für die Deutschen wieder überraschend, zumal sie zuvor die Schutztruppe gegen die Herero militärisch unterstützt hatten. Wie kam es nun dazu?
Ja, ich habe ja schon gesagt, dass in den 1903 zunächst mal das den Aufstand der Bondelswarts im äußersten Süden von Namibia gegeben hatte. Das ist eine Nama-Gruppe. Aber es ist richtig, die meisten Nama-Gruppen und die bekannteste sicherlich sind die Witboi, haben entsprechend den Schutzverträgen, die sie abgeschlossen hatten mit der deutschen Kolonialmacht, Heeresfolge geleistet, auch noch am Waterberg. Hendrik Witboi, der charismatische Führer der Witboi, hatte ja bis 1994 versucht, sich diesen Schutzverträgen zu entziehen. Und er hat nun am 4. Oktober 1904 einen sehr eindrucksvollen Brief an Leutwein geschrieben, in dem er erklärte, die Seelen derer, die es jetzt seit 10 Jahren umgekommen wären, lasteten schwer auf ihm. Er könne es nicht mehr ertragen und er müsse nun mit den Deutschen brechen. Es ist der Bezirksamtmann Burgsdorf ermordet worden, ebenso noch ein Angehöriger der Rheinischen Mission. Und dann ist aber der Nama-Krieg völlig anders verlaufen. Es ist nämlich eine Guerilla-Strategie verfolgt worden und es hat also sehr viel länger gedauert.
Für den Krieg gegen die Nama im Süden des Landes war ein Oberst Berthold von Daimling verantwortlich. Daimling wurde in Karlsruhe geboren und lebte einige Jahre in Freiburg. Hier ging er mit dem Reichskanzler Konstantin Fehrenbach zusammen zur Schule. Und hier begann er auch seine steile Militärkarriere, bei der es 1906 zum Kommandeur der Schutztruppe und bis zum kommandierenden General im Ersten Weltkrieg brachte. Zeitweise kam er als Regimentskommandeur nach Freiburg zurück. In dieser Zeit engagierte er sich im Freiburger Marineverein und in der Kolonialgesellschaft.
Doch zurück vom Südwesten Deutschlands in den Südwesten Afrikas. Wie gestaltete sich der Nama-Krieg und welche Rolle spielte jetzt speziell Daimling dabei?
Ja, der Nama-Krieg, wie ich schon angedeutet habe, verlief völlig anders als der Herero-Krieg. Es gab keine großen Schlachten und es hat sehr viel länger gedauert. Das ist zunächst mal das Auffällige. Zunächst mal hat es einen Guerillakrieg mit einem relativ großen Maßstab gegeben. Das hat bis zum Oktober 1905 gedauert, als Hendrik Witboi mit angeblich 80 Jahren gefallen ist. Und das nun wiederum hat bedeutet, dass der größte Teil der Witboi und vieler ihrer Verbündeten sich ergeben haben, wie man nachvollziehen kann von Dokumenten, wurden sie dabei bitter betrogen. Es wurden ihnen in Aussicht gestellt, sie könnten in ihrem traditionellen Zentrum Gibeon bleiben. In Wirklichkeit wurden sie über mehrere Stationen auf die Haifischinsel im Hafen von Lüderitzbucht gebracht, in ein Konzentrationslager, wo von den Witboi von 300 noch überlebt haben. Das heißt also eine wirkliche Vernichtungsstrategie, für die, wie auch immer das im Einzelnen sich darstellen mag, eben auch Daimling letztlich verantwortlich war, auch wenn er dann später das Lager wohl geschlossen hat. Es hat weitere Guerilla-Aktionen gegeben, etwa der Bondelswarts unter der Führung von Marenga, wo es den sehr eindrucksvollen Roman von Uwe Timja drüber gibt. Und noch viel länger haben die letzten Helden der Kalahari ausgehalten. Bis 1908 und 1909 hat die Simon Cooper Gruppe oder die Franzmannschen aus der Kalahari immer wieder versucht, Widerstand zu leisten. Dabei haben Simon Cooper und auch Marenga übrigens die Grenzen zu dem heutigen Botswana, aber auch nach Südafrika mehrmals überschritten. Das heißt also, es handelte sich um einen grenzüberschreitenden Widerstand in gewisser Weise. Und in letzter Zeit ist dies auch in der Erinnerung der betroffenen Gruppen wieder aufgenommen worden, weil es eben auch nach wie vor versprengte Nachkommen dieser Leute sowohl in Botswana als auch in Südafrika gibt.
Zwischenzeitlich hielt Daimling im Reichstag und in vielen Städten in Deutschland Vorträge über Südwestafrika, die für die Kolonie und den Krieg werben sollten. Sie standen unter dem Motto: Das Blut der Gefallenen ist der Kitt, welcher die Kolonie für alle Zeit fest mit dem deutschen Vaterlande verbindet. Später geriet er allerdings selber in die Kritik, weil er den Krieg gegen die Nama 1907 mit einem Verhandlungsfrieden beendete. Den letzten noch nicht völlig Besiegten wurden zwar drakonische Auflagen gemacht, wie wir gerade auch gehört haben, aber manche Unverbesserliche meinten, man hätte sie ohne Verhandlungen völlig zerbrechen müssen. Auf der anderen Seite hatte schon 1905 eine gewisse Kriegsmüdigkeit eingesetzt, weil sich die Nama nicht so leicht besiegen ließen, wie sich das die preußischen Generäle vorstellten. Der Krieg zog sich hin und mit ihm die Kosten und Verluste. Zudem machten sich düstere Zukunftsperspektiven breit, dezimierte man doch mit der Ausrottungspolitik die Arbeitskräfte, die man gleichzeitig in deutsche Dienste zwingen wollte. Die kriegstreiberische Freiburger Zeitung sinnierte, ob das System Leutwein nicht doch rationaler gewesen sei. Mit reiner Friedhofsruhe sei der Zivilisation nicht gedient. Als der Badener Leutwein Mitte 1905 nach Freiburg zog, schrieb sie gar:
Der jetzige Generalmajor AD hat die afrikanischen Strapazen offenbar gut überstanden. Ein Bild kraftvoller Männlichkeit konnte man den vieljährigen Gouverneur, eine echt soldatische Gestalt, in den jüngsten Tagen in unseren Straßen sehen. Die jetzigen Verhältnisse in unseren Kolonien haben dem früheren Gouverneur recht gegeben. Seine Politik, den Aufständischen zwar derbe Zuchtmittel zu zeigen, ihnen dann aber auch die Hand zur Versöhnung zu reichen, scheint jetzt wieder befolgt werden zu sollen.
Leutwein hatte wie Daimling am Beginn seiner Militärkarriere beim 5. Badischen Infanterieregiment 113 in Freiburg gedient. 1992 wurde sein Grab auf dem Freiburger Hauptfriedhof renoviert. Zur Einweihung kamen Vertreter des Traditionsverbandes der Schutz- und Überseetruppen und sogar eine Abordnung des Deutschen Pfadfinderbundes aus Windhoek, Namibia. In der Badischen Zeitung entspann sich eine scharfe Leserbriefdebatte um die Bewertung Leutweins. Darin wurde Leutwein für seine liberale Eingeborenenpolitik gelobt und quasi als Märtyrer dargestellt.
Herr Kössler, was hat es mit diesem Mythos Leutwein auf sich? Und warum hält er sich eigentlich so stark bis heute? Leutwein bewegt ja immer wieder die Gemüter als liberaler Kolonialoffizier und Politiker.
Ja, um mit dem letzten anzufangen, Leutwein hat zweifellos gute Propaganda auch für sich gemacht. Er hat ein viel gelesenes und auch noch vor kurzer Zeit sicher in Namibia wieder aufgelegtes Buch, 11 Jahre Gouverneur in Südwestafrika, geschrieben. Und hat dort seine Sicht der Dinge vorgetragen. Von Trotha war offenkundig gescheitert. Ich meine, das ist sicherlich einer der Gründe dafür, dass er so einen guten Eindruck der Nachwelt macht. Man muss allerdings das auch qualifizieren. Die Zielsetzung, und das hat ja Jürgen Zimmerer in seiner Freiburger Dissertation sehr schön gezeigt, von Leutwein war identisch mit der von Trotha. Und es ist nicht so, dass man zum Status vor dem Aufstand zurückgekehrt wäre, sondern die Eingeborenenverordnungen, die ich vorhin erwähnt habe, die Enteignung, die Arbeitspflicht, die haben tatsächlich das Ziel verfolgt, den Afrikanern in Namibia ein eigenständiges Leben zu verweigern und sie rein auf den Status von Arbeitssklaven oder Zwangsarbeitern zu reduzieren.
Wo es jetzt um den Historiker Jürgen Zimmerer geht, der hat ja zum Beispiel herausgestellt, dass dieses System der Passmarken, das jetzt die Herero tragen mussten, was als so ein Kennzeichen für diesen kolonialen Rassenstaat praktisch nach dieser Kriegsphase gilt, dass Leutwein damit bereits schon experimentiert hatte in einzelnen Orten.
Ja, ich denke eben, das sind Kontinuitäten, das sind auf dieser Ebene sicherlich auch Dinge, die in anderen Kolonien, von anderen Kolonialmächten auch praktiziert wurden. Man muss nicht unbedingt sagen, dass alles spezifisch deutscher Kolonialismus war, wenn auch der Völkermord an den Herero, den Nama und den Damara und San eine wirkliche Ausnahmeerscheinung war.
Zum Schluss möchten wir auch noch auf die heutige Situation eingehen. Die Kolonialzeit wurde in Deutschland weitgehend vergessen, auch wenn gerade das Interesse wieder erstarkt. Wie sieht es in Namibia aus?
In Namibia sind Dinge, die in Deutschland höchstens auf die fünfte, achte, siebte Seite der Tageszeitungen kommen, Schlagzeilen, wenn es um die Beziehung zu Deutschland geht. Das steht vorne auf der ersten Seite und für mehrere Tage. Etwa die Entschuldigung von der Bundesentwicklungsministerin Wiczorek Zoll 1904 beim 100-Jahrestag der Schlacht am Waterberg. 2004, Entschuldigung. Das geschah vor dem Hintergrund einer verschärften Auseinandersetzung über die Frage, wird die Deutschland als Staat, nicht als Mitglieder der Zivilgesellschaft, als Staat anerkennen, dass es sich hier um einen Völkermord handelt. Das ist bis zu der Rede von Wiczorek Zoll nicht passiert gewesen. Und werden daraus die notwendigen Konsequenzen gezogen. Und das heißt eben auch, dass es eine angemessene Entschädigung gibt. Das ist bis heute offen. Es gibt eine Klage von einer Gruppe von Herero in den USA, nach dem dortigen Recht ist das möglich, deutsche Firmen und auch den deutschen Staat dort zu verklagen. Es gibt aber auch ganz viele Aktivitäten, um diese Erinnerung wachzuhalten. Ich möchte vielleicht sagen, dass es an diesem Wochenende eine Versammlung von Herero gegeben hat, wo der Premierminister geredet hat und die Herero bestärkt hat, die Herero-Vertreter, die dort anwesend waren, in ihren Forderungen. Und es hat eine große Gedenkfeier zum 100. Todestag des Kapitän, also Häuptlings Cornelius Frederiks auf der Haifischinsel gegeben, wo ausdrücklich des Völkermords an nicht nur Herero und Nama, es war eine Nama-Veranstaltung in erster Linie, sondern auch Damara und San gedacht wurde und wo die stellvertretende Premierministerin Libertine Amatila gesprochen hat. Also, und das sind neue Qualitäten, dass die namibische Regierung sich hier viel stärker engagiert als noch lange Zeit nach 1990. Das bedeutet nun andererseits für die deutsche Regierung, dass sie sich nicht mehr hinter der Passivität oder Vorsicht der namibischen Regierung wird verstecken können. Und wir dürfen gespannt sein, wie bei uns diese Veränderungen aufgenommen werden. Bisher gibt es eigentlich hauptsächlich Initiativen der Linkspartei im Bundestag. Aber es ist zu hoffen, dass sich das ändert und dass das ein breiteres Echo findet.
Ja, das ist ja hoffnungsvoll, wenn man bedenkt, dass die namibische Regierung auch lange eben diese Entschädigungsforderungen völlig ignoriert hat und nicht unterstützt hat, dass da jetzt doch einiges Neues in Bewegung ist. Es gab ja auch eine vielbeachtete Parlamentsrede, wo alle Fraktionen der Forderung nach Gedenken und Wiedergutmachung zugestimmt haben. Wer sich über Deutsch-Südwestafrika und Personen wie Leutwein näher informieren will, wird fündig auf www.freiburg-postkolonial.de. Der nächste und vorerst letzte Teil unserer Sendereihe Kolonialismuskritik vor Ort wird hier auf Radio Dreieckland gesendet und befasst sich nächsten Dienstag um 18.30 Uhr mit den Zusammenhängen von Ethnologie, Kolonialismus und geraubten Kulturgütern. Musik.